Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Staffel 3. Spurensuche. In der dritten Staffel der klingenden Zeitgeschichte im Ohr begeben wir uns auf Spurensuche. Unser Ausgangspunkt dafür ist wiederum das Archiv der MDW, der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. In unserem Archiv schlummern viele Geschichten, die darauf warten, entdeckt und erzählt zu werden. In den drei Kapiteln unserer neuen Staffel geht es um ein Theater, das der MDW über Jahrzehnte hinweg verloren ging, um ein Klavier, das während der NS-Zeit geraubt wurde, und um eine prachtvolle Rektorskette, die in den 1930er Jahren scheinbar spurlos verschwand. Begleiten Sie uns, wie wir diesen Geschichten nachspüren, Expertinnen und Experten befragen und uns bei unserer Suche in Archive, Bibliotheken und auch auf einen alten Dachboden begeben.
Kapitel 1: Das verlorene Theater. Wie der MDW das Akademietheater abhanden kam. Folge 1: Der Anfang vom Ende.
Das Akademietheater ist im Komplex des Konzerthauses untergebracht und der Akademie für Musik und Darstellende Kunst benachbart. Erbaut wurde es zwischen 1911 und 1914 nach Plänen von Ludwig Baumann, Ferdinand Fellner und Hermann Helmer. Baumeister war Wilhelm König. Ein erster Akt des Wiener Magistrats findet sich aus dem März 1914 und betrifft die neuerliche Überprüfung der fertiggestellten Anlagen auf der Übungsbühne. Das Haus ist eines der Bundestheater.
Zu Beginn dieses Eintrags in einem Online-Lexikon wird das Wiener Akademietheater ganz selbstverständlich als ein Haus der Bundestheater präsentiert. Bei den Bundestheatern handelt es sich um die Dachorganisation der österreichischen Staatstheater. Zu denen zählen die Staatsoper, die Volksoper und das Burgtheater mit seinen Dependancen Casino am Schwarzenbergplatz und eben das Akademietheater. Erst weiter unten wird erzählt, was es mit der erwähnten Übungsbühne historisch auf sich hatte.
Ursprünglich als Übungsbühne für die damalige Kaiserlich-Königliche Akademie für Musik und Darstellende Kunst gedacht, fand die Eröffnung des Schultheaters der Opernschule Anfang 1914 statt.
Beim Wiener Akademietheater handelte es sich also um die für die damalige Akademie für Musik und Darstellende Kunst, das ist die heutige MDW, errichtete hauseigene Schul- und Übungsbühne. Wie konnte es passieren, dass der MDW ein ganzes Theater verloren ging? Lynn Heller, die ehemalige Leiterin des Archivs der MDW, ist dieser Frage Anfang der 1990er Jahre als erste nachgegangen. Wir sprechen mit ihr darüber, wie sie denn überhaupt darauf gekommen ist, die Geschichte dieses Verlusts aufzurollen.
Man hat versucht, einfach als Archivarin immer wieder einzelne Themen zu suchen, um Forschungsarbeiten kleinerer Art zu machen. Ich glaube, es waren Überlegungen damals, wo es auch um den Verlust zum Beispiel, also dass die Lothringer Straße, die damals quasi der Akademie gehörte, dann in den Bundesbesitz übernommen wurde. Mich hat das außerordentlich irritiert, weil der Baugrund für die Lothringer Straße und für das Konzerthaus vom Kaiser also kostenlos weitergegeben wurden mit der Bestimmung, im Stiftbrief, dass das zu immerwährende Benutzung der Musikakademie bestimmt sei. Und ich habe mich damals gefragt, ob die Tatsache, dass das in Bundeseigentum übernommen wurde, überhaupt rechtens sei. Aber damit hat sich bei mir einfach diese Frage gestellt, wie das mit der Akademietheater, die ebenfalls überantwortet wurde, viel früher, wie das damit zusammenhängt. hin. Man fängt damit an, seit wann es dem Bundestheater gehört, und geht immer weiter nach hinten. Es war wie ein Krimi, das zu entdecken.
In weiterer Folge wollen wir natürlich wissen, wie hat denn nun dieser Krimi ganz konkret begonnen?
Also ich glaube, dass es eigentlich damit beginnt, dass Bau der Akademie 1913 eigentlich vom Anfang an überhaupt nicht realisiert wurde für das, was gedacht war. Also es war schon lang einen Bau für die Akademie, die ja 1909 verstaatlicht wurde, notwendig, weil die Gesellschaft der Musikfreunde also irgendwann gesagt hat, die dürfen dort nicht mehr tätig sein. Es wurde in Zusammenarbeit, also der Kaiser hat diesen Baugrund zur Verfügung gestellt für das Konzerthaus und für die Akademie selber. Aber das Konzerthaus mit seinen großen Sälen und Jugendstilpracht und alles das. Und die Akademie war ja eine reine Unterrichtsanstalt, die überhaupt keine Pracht, nicht nur keine Pracht, sondern kärglichst ausgestattet war. Man muss sich denken, die Akademie hatte damals 1000 Schüler, also eigentlich eine ungeheuer große Menge. Und diese Lothringer Straße war ein winzig kleiner Teil. Es gab keine Aula, man kommt in das Gebäude hinein und du fällst schon gleich in den Lift und in das Stiegenhaus, die unmittelbar vorgeht. Es gab kein einziges Professorenzimmer, es gab kein Mensa, es gab kein Konzertsaal. Also das war wirklich einfach ein Minimum an kleinen Räumen, die karg und sehr mit überhaupt keine Pracht gestaltet wurden. Und das Einzige, was davon sich abhebt, ist das Akademietheater. Also für eine Musikhochschule einen Theatersaal zu haben, aber kein Konzertsaal, ist bereits in sich ein Widerspruch. Weil das Theater ja weder räumlich noch akustisch sich überhaupt eignete für irgendwelche Konzertveranstaltungen. Das heißt, mir kommt es so vor, dass das der Versuch war, diese Pracht, die das Konzerthaus ausgestrahlt hat, irgendwo einen Teil davon innerhalb des Akademiegebäudes, denn an sich war es wirklich ein verschwendeter Raum, vor allem angesichts dessen, was sich daraus ergeben hat, dass es ja nach wenigen Jahren der Akademie ja nicht mehr oder kaum mehr zur Verfügung stand. Ich glaube, das war ein Versuch, zwei völlig getrennte Vorhaben in einem Haus zu vereinen.
Aus der Feder eines der Architekten klingt die Beschreibung des Hauses, in dem zwei völlig getrennte Vorhaben unter ein Dach gebracht werden sollten, folgendermaßen.
Das Wiener Konzerthaus und die Kaiserlich-Königliche Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien, Lothringer Straße 20. Mitgeteilt von Ferdinand Fellner. Das Wiener Konzerthaus hat ein Areale von 3750 Quadratmetern mit drei Fronten gegen die Lothringer Straße, den Eislaufplatz und den Heumarkt, während sich an der westlichen Front die Kaiserlich-Königliche Akademie für Musik und Darstellende Kunst anschließt. Dieselbe hat ein Areale von 1965 Quadratmetern und drei Fronten gegen die Lothringer- und Liststraße sowie gegen den Heumarkt. Das Gebäude ist als Unterrichtsanstalt zur Ausbildung in Musik und dramatischer Kunst jeder Art für ca. 1000 Schüler bestimmt. Im Mittel dieser Ringtrakte ist ein Theater mit einem Fassungsraum für 521 Personen mit Parkett und Balkon angeordnet. Das Theater dient als Übungsbühne für musikalische und dramatische Aufführungen des Hauses. Daher ist auch das Orchester in drei Varianten durchgeführt. Und zwar entweder als erhöhtes kleines Mozart-Orchester oder etwas vertieft für ca. 30 Musiker oder endlich als vertieftes, halb unter die Bühne reichendes Wagner-Orchester für 75 Mann. Das Theater ist in einfachem Empire-Stil, weiß, rot und gold dekoriert, mit einer die Decke im Kreis umschließenden Kristalllusterbeleuchtung, Auch das Foyer weist rote Wandbespannung um im Empire-Stil gehaltene Möblierung auf.
Weit weniger trocken und technisch, als es Ferdinand Fellner in der Allgemeinen Bauzeitung 1914 ausgedrückt hatte, wurde das nagelneue Akademietheater in der zeitgenössischen Presse willkommen geheißen.
Das Gebäude der Kaiserlich-Königlichen Akademie für Musik und Darstellende Kunst ist vor allem Lehranstalt. Es bedarf weniger der Pracht der Innenarchitektur. Sein Glanz besteht in den Leistungen und dem Rufe der Anstalt. Immerhin besitzt es in einem reizenden, entzückenden kleinen Theaterchen, dessen Bühne alle Finessen der modernen Technik aufweist, auch einen intimen, prächtigen Repräsentationsraum. Erst gestern erstrahlte das Theater in seinem vollen Glanze. Erst jetzt konnte man sehen, wie die Effektbeleuchtung des entzückenden Saales, wie dieser selbst in seinem freundlichen, von zartem Gold überhauchten Weißrot wirkt. Alle, die gekommen waren, ergingen sich einmütig in dem Lobe des anheimelnd intimen, zudem überaus bequem eingerichteten Theaterchens, das ungeachtet seiner räumlichen Kleinheit die modernste Wiener Bühne ist. Das neue Gebäude der Akademie birgt, wie bekannt, auch ein vollständiges Theaterchen. Die Architekten sind hier mit besonderer Sorgfalt und Liebe ans Werk gegangen und so wurde der zierliche und kokette Theatersaal der Akademie eigentlich das Juwel des ganzen Gebäudekomplexes.
Das entzückende Theaterchen wurde in eine Zeit hineingeboren, die sowohl von politischen als auch von künstlerischen Umbrüchen geprägt war. 1913 war Wien als Hauptstadt der Habsburger Monarchie das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Mitteleuropas. Die Stadt war in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zum Tummelplatz von Emigrantinnen und Emigranten aus verschiedenen Ländern geworden. 20 Millionen Menschen lebten zu dieser Zeit in Österreich-Ungarn. Allein 2 Millionen davon in Wien. 1913 war auch das Jahr, in dem sich zwei Männer, die den Verlauf des 20. Jahrhunderts auf grausame Weise mitbestimmen sollten, zur gleichen Zeit in jener Stadt aufhielten, in der Sigmund Freud 14 Jahre zuvor die Traumdeutung veröffentlicht hatte. Adolf Hitler und Josef Stalin. Sie bewegten sich nicht in den prachtvollen Bezirken des Adels und des Großbürgertums, die wir aus der kanonisierten Literatur des Fin de siècle kennen. Mit hunderttausenden Tagelöhnern, Arbeitslosen, Dienstboten und Deklassierten teilten sie sich die Vorstädte, in denen Armut und Hunger kursierten und deren Erscheinungsbild von den Zinskasernen mit ihren überfüllten Wohnungen geprägt war. Auf dem Gebiet der Kunst und Kultur entfaltete die Wiener Moderne neue Darstellungsweisen in der Malerei. Die Literatur zeigte sich tief beeindruckt von den Erkenntnissen der Psychoanalyse, während die Musik mit der traditionellen Tonalität brach und eine revolutionäre musikalische Sprache entwickelte. Am 23. Februar 1913 wurden die Gurre-Lieder von Arnold Schönberg unter der Leitung Franz Schrekers im großen Musikvereinssaal uraufgeführt. Am 31. März 1913 fand ebenfalls im großen Musikvereinssaal jenes Skandalkonzert statt, das auch unter dem Namen Watschenkonzert in die Musikgeschichte einging.
Das Watschenkonzert ist mittlerweile in der Musikgeschichtsschreibung, glaube ich, eines der bekanntesten Konzerte. Ich bin mir nicht sicher, ob alle genau wissen, welche Kompositionen aufgeführt worden sind oder ob alle, die darüber schreiben, die Musik gehört haben. Aber es ist natürlich ein Konzert, das aufgrund des Skandals interessant ist. Aufgrund des Skandals, der vermutlich nicht initiiert worden ist, also so Konzerte, wo man dann entsprechende problematische Zuhörer hatte, die sich entsprechend äußern, die gibt es ja schon länger. Mitunter ist es inszeniert, aber dieses Konzert hat eben stattgefunden und es sind Kompositionen aufgeführt worden von Komponisten, vor allem Schönberg-Kreis, Gustav Mahler, Kindertotenlieder war auch dabei, Webern, Berg war dabei, also das ist dieser Kreis, der in Wien und auch schon darüber hinaus als avantgardistisch empfunden worden ist. Sehr, sehr viele Zuhörer waren einfach empört darüber, dass Musik so klingt, wie sie da vorgestellt worden ist, dass sie nicht mehr dem entspricht, was sie von bürgerliche Konzertmusik gewohnt waren und die haben das wirklich als Skandal empfunden. Es gab dann entsprechende Unmutskundgebungen vom Publikum. Wie gesagt, das ist jetzt nichts Besonderes, das gab es auch schon im 19. Jahrhundert. Und ganz offensichtlich, zumindest wird das dann so in den Medien berichtet, kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen. Deshalb heißt es auch Watschenkonzert, weil eben Verantwortliche des Konzertes, Name Buschbeck, einer der Verantwortlichen für den Akademischen Verein für Musik und Literatur, der hat einen dieser Zuhörer, der sich entsprechend geäußert hat, angeblich geohrfeigt. Und das ist natürlich immer fein, also sowas steht natürlich sofort in der Presse und das hat vermutlich auch alles andere ein bisschen übertroffen. Das heißt, die Watschen ist ganz offensichtlich das, was das Interessanteste war bei diesem Konzert. Allerdings muss man dazu sagen, zeigt es natürlich auch die Auseinandersetzung der damaligen Zeit mit zeitgenössischer Musik, die sehr unterschiedlich sein kann. Es war eben ein Bereich der zeitgenössischen Musik, den man dann auch als avantgardistischer, sehr modern bezeichnet hat. Denn Musik hat ja auch gesellschaftspolitische Relevanz bekommen. Das heißt, einerseits wird die Freiheit in der Kunst gefordert. Der Komponist gibt sich selbst die Regeln, was beispielsweise Busoni in seiner Schrift geschrieben hat. Auf der anderen Seite macht das Angst. Das heißt, man verlässt angeblich den Boden der Tradition, etwas, was Schönberg so ja nicht gesehen hat. Also der findet sich sehr, sehr stark in der Tradition. Aber die Zuhörer finden, hier verlässt die Musik den Boden der Tradition. Und das ist etwas, wo mitunter die Welt, die sie kennen, untergeht. Und genauso wird sie auch mitunter beschrieben. Also das ist der Skandal gewesen, was einige nicht akzeptieren wollten. Und man sieht dann in der Auseinandersetzung des Publikums den Diskurs der damaligen Zeit.
Wir fragen Anita Meyer-Hirzberger vom Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung an der MDW weiter, um welche gesellschaftlichen Diskurse es sich in dieser Zeit, die von Weltuntergangsstimmungen geprägt war, handelte.
Kunst, bildende Kunst, Literatur, Musik hatte wirklich gesellschaftspolitische Relevanz, zumindest im urbanen Bereich. Also im Land ist es natürlich dann Leuten vorkommen, die kannten das nicht. Aber im urbanen Bereich ist das schon intensiv diskutiert worden und es gibt ja dann eben später das berühmte Buch Untergang des Abendlandes, wo man meint eben, dass man seine Wurzeln verliert und diese Musik, die ja wirklich bürgerlich urban ist, ist so intensiv diskutiert worden, also nicht nur die Musik, sondern die Kunst ist ja so intensiv diskutiert worden, einfach auch deshalb, weil das Leben diskutiert worden ist, die Gesellschaft diskutiert worden und die Stadt diskutiert worden ist. Also es gibt ja moderne Strömungen, gerade in der Zeit, wo wir uns ja fragen würden, was ist jetzt da modern dran? Also beispielsweise 1913 schreibt Rudolf Preiss, das ist ein Musikpädagoge und der war in der Volksmusikbewegung, die moderne Volksmusikbewegung. Das ist eine Antwort einer Musik, die eigentlich ja neu gefunden wird auf diese Situation. Das heißt, das müssen die Leute auch erst lernen. Und beispielsweise Jugendbewegung, die plötzlich sagen, also alles, was jetzt Operette ist, was Schlager ist, ist hochgefährlich. Also nicht nur Schönberg, und das wird aber in einen Topf geworfen. Schönberg ist gefährlich, Schlager ist gefährlich. Das ist diese Gesellschaft. Also da gibt es den Diskurs Gesellschaft und Gemeinschaft. Tönnies war ein Deutscher, der so ein Buch rausgegeben hat, kurz vor 1900. Und die haben gesagt, die jetzige Stadt ist keine Gemeinschaft mehr. Also man kennt sich, es ist alles anonym, es ist alles fremd. Und das waren wirkliche Ängste. Man hat diese Diskussion durchaus auf die Kunst darum umgemünzt und hat dann Dinge gesucht, die gemeinschaftsbildend sind, zum Beispiel gemeinsam Volkslied singen, das war neu. Oder gemeinsam Musik des 16. Jahrhunderts singen. Konzertas 1913 gibt es zumindest zwei, eigentlich auch drei Konzerte, wo es Lautenlieder gibt aus dieser Zeit. Das ist aber neu gewesen. Also die Musik, die kennen Spezialisten, aber die breite Bevölkerung kennt das so nicht. Aber das ist eine Musik, die ist fremd, aber bekannt genug, dass man sie akzeptieren kann. Und aus einer Zeit, also 16. Jahrhundert, wo man meint, da hat die Gemeinschaft noch funktioniert. Also man sucht da verschiedenste Möglichkeiten künstlerischen Ausdrucks, den man den Leuten bieten kann, wo man sich nicht fremd meint. Und Schönberg ist für viele einfach problematisch gewesen. Sonst kann man sich die Reaktion ja, diese extreme intensive Reaktion, gar nicht so leicht vorstellen, aber das hat Bedeutung, hat Relevanz.
Insofern wird sich auch das Publikum zu dieser Zeit stark verändert bzw. erweitert haben.
Und dazu kommt natürlich, dass es ein anderer gesellschaftlicher Diskurs ist. Das heißt, man spricht ja jetzt nicht mehr nur die Bürger oder die Adeligen an, also die Leute, die sich bilden wollen mit Musik. Es gibt ja so eine Volksbewegung. Das heißt beispielsweise die Sozialdemokraten, die gehen ja auf Schönberg zu. Die wollen ja den Leuten auch Neues und Modernes, aber mehr ist, viel mehr als die Gurre-Lieder. Gab es jetzt bei den Arbeiter-Sinfonien-Konzerten nicht. Also so wahnsinnig modern war es nicht. Mahler war dabei, also das war ja auch schon modern. Das ging. Andere Volksbewegungen versuchen ganz andere Lösungen zu finden. Ganz andere, unter Anführungszeichen, zeitgenössische Musik. Also alte Musik kann auch zeitgenössisch sein in der Zeit. Und da kommt das nämlich rein und sieht man sehr schön bei Schönberg, der lehnt dann diesen öffentlichen Diskurs ab. Das heißt, diese Auseinandersetzung in dem diese öffentliche Auseinandersetzung in einem Konzertsaal, das ist eine öffentliche Auseinandersetzung, das ist ihm zuwider, deshalb macht er ja dann den Verein für Privataufführungen. Das heißt, hinter verschlossenen Türen, bei geladenen Gästen, wo man auch bei den Proben keine irgendwie Äußerungen über die Musik, sondern einfach das gemeinsame Hören, vielleicht danach diskutieren, aber das ist der Rückzug aus dem öffentlichen Diskurs, zumindest dann im Anschluss an dieses Konzert. Also das war schon auch der Auslöser, dass man sich da rausnimmt aus dem Diskurs.
Auch in der Wiener Theaterlandschaft herrschte zu dieser Zeit, zumindest in manchen Theatern, Aufbruchsstimmung.
In Wien gab es sehr viele Privattheater. Das ist vielleicht ein Sammelbegriff für verschiedene ökonomische Konstruktionen. Die staatliche Bühne des Burgtheaters hatte auch durch die scheinbare, noch scheinbar immer vorhandene oder auch wirkliche Nähe zum Hof eine Sonderstellung. Und diese verschiedenen Privattheater haben ganz unterschiedliche Spielpläne gehabt. Es gab hier natürlich viel, sagen wir, reine Unterhaltung. Es gab aber auch sehr interessante Bühnen, nämlich die Neue Wiener Bühne, geleitet von einem sehr bedeutenden Theatermann, nämlich Emil Geier, der das von 1913 bis 1922 geleitet hat und der zahlreiche moderne Stücke gespielt hat, auch gegen die Zensur durchgesetzt hat. Das kombiniert hat mit der Entdeckung von jungen Schauspielerinnen und Schauspielern und auch kombiniert hat mit reißerischen Stücken bzw. auch Stars, die er eingeladen hat, um das finanzieren zu können. Das ist vielleicht ein Beispiel einer sehr gelungenen Konstruktion des Privattheaters. Was das Burgtheater betrifft, so war es eben eine Verbindung von Klassikern und Unterhaltungsstücken, aber es hatte das Burgtheater keine wirkliche Orientierung, die man jetzt im Nachhinein so festmachen könnte für diese Zeit.
Der Theaterwissenschaftler Peter Rössler vom Max-Reinhardt-Seminar erzählte uns außerdem, wie wir uns diese Privattheater, die sich in ihrem Programm deutlich von den Hoftheatern unterschieden haben, vorstellen können. Wir fragen ihn, was denn eigentlich das Private an diesen Theatern damals war.
Der Begriff des Privattheaters ist ein Sammelbegriff. Es gab bei den größeren Häusern sogenannte Gesellschaften, auch Aktiengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften. Das war im Falle des Volkstheaters oder wie es ursprünglich ist, des Deutschen Volkstheaters der Fall, wo Wiener Bürger ihr eigenes Theater haben wollten und dann Anteile gekauft haben. Die Stadt Wien hat ermäßigt den Grund hergegeben und sonst hat sich das so finanziert. Und bei der Josefstadt waren es auch Geldgeber, die verschiedene Beteiligungen hatten. Da stand das Geschäftliche gar nicht so im Vordergrund. Das ist ein Vorwurf gewesen, sondern es stand stark im Vordergrund eine Idee vom Mäzenatentum, also auch vom bürgerlichen Mäzenatentum. Es gab natürlich da auch verschiedene Personen, am bekanntesten Castiglioni, der einen sehr schlechten Ruf hatte, auch durch seine Geschäftsgebarung. Aber es gab die Familie Mautner, die sehr angesehene Industrielle waren, die eben Anteile erworben haben und es dann an Max Reinhardt auch verpachtet haben. Das heißt, die Konstruktionen werden jeweils genau zu untersuchen. Also es war da verschiedene Wege gegeben.
Verschiedene Wege wurden zu dieser Zeit, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, in vielen künstlerischen, sozialen und politischen Bereichen eingeschlagen.
Es ist eine extrem spannende Zeit. Natürlich spannend für uns auch deshalb, weil wir wissen, was danach passiert. Wenn man dann rundherum schaut, das ist ja tatsächlich dann etwas, wo man verschiedenste Bewegungen, verschiedenste Einstellungen, verschiedenste Personen, die auch wirklich Ängste haben.
In diese aufgewühlte Stimmung hinein wurde also das Akademietheater geboren. Der Spatenstich für den Neubau, in dem das Wiener Konzerthaus sowie die Akademie für Musik und Darstellende Kunst inklusive hauseigener Schul- und Übungsbühne untergebracht werden sollte, erfolgte am 9. Dezember 1911. Knapp zwei Jahre später, am 19. Oktober 1913, fand die Schlusssteinlegung statt. Begleitet von enthusiastischen Pressestimmen wie etwa im Illustrierten Wiener Extrablatt vom 20. Oktober 1913.
Kaiser Franz Joseph, der Protektor der Wiener Konzerthausgesellschaft, der Schutzpatron aller künstlerischen Bestrebungen, hat gestern mittags die Schlusssteinlegung in dem neuen Konzerthause vollzogen. Es war ein Fest des kunstbegeisterten Bürgertums und der Tonkunst zugleich, der eine echt wienerische, dabei moderne Heimstätte bereitet wurde, in Verbindung mit einem Hause der Akademie für Musik und Darstellende Kunst, bestimmt, jungen, verheißungsvollen Begabungen den Weg zur Höhe zu weisen. Was in Wien in der Musikwelt einen Namen trägt, war gekommen. Die Damen in eleganten Toiletten, die Herren im Frack. Und mit den schaffenden und reproduzierenden Künstlern vereinigten sich die Spitzen und Stützen der Gesellschaft. Schon um 10 Uhr Vormittag füllte sich der große Saal, der im Glanze der elektrischen Lichter erstrahlte. Reizend machte sich das im Vestibül nächst der Feststiege aus Schülerinnen des Konservatoriums gebildete Spalier. Die hübschen, weiß gekleideten Mädchen trugen Chrysanthemen in den Händen und durch diese blühende Hecke bewegte sich der greise Monarch elastischen Schrittes, mit brausenden Hochrufen bewillkommt.
Ende 1913 wurde mit der Übersiedlung der Akademie für Musik und Darstellende Kunst in das neue Gebäude in der Lothringer Straße begonnen. Die feierliche Eröffnung des Akademietheaters fand am 28. Jänner 1914 mit einer Aufführung von Giuseppe Verdis Maskenball statt. Das neue Wiener Tagblatt berichtet am 29. Jänner 1914:
Die Übungsbühne der Kaiserlich-Königlichen Akademie für Musik und Darstellende Kunst, das in den Komplex der Konzerthausbauten eingefügte Theater, wurde gestern Nachmittag seiner Bestimmung übergeben. Das Schlagwort: Theater der 500. Hier ist es wahr geworden, in des Wortes bester Bedeutung. Jawohl, es ist von der größten Bedeutung, dass unsere Stadt in dem Akademietheater das längst ersehnte, richtig konstruierte Haus für Molière und Mozart gewonnen hat. Die Hoftheaterverwaltung wird an dem kleinen Theater nicht lang achtlos vorübergehen können. Es wäre widersinnig und unkünstlerisch, ein Theater, das abgesehen von einigen Schülervorstellungen der Akademie fast das ganze Jahr gesperrt bliebe, einem so idealen Zweck, wie es Musteraufführungen Molière'scher und Mozart'scher Werke wären, nicht dienstbar zu machen.
Nicht nur das neue Wiener Tagblatt hegt schon gleich nach der Eröffnung ambitionierte Pläne für das Akademietheater. In der Ausgabe der Wiener Abendpost vom 29. Jänner 1914 ist zu lesen:
Eröffnungsvorstellung im Theater der Akademie für Musik und Darstellende Kunst. Nach der Übersiedlung ins neue Haus wurden mit Eifer alle nötigen Vorarbeiten und Proben für eine würdige Eröffnungsvorstellung betrieben. Als solche gab man gestern Nachmittag vor einer geladenen Zuhörerschaft Verdis Maskenball. Das schöne Gelingen der Aufführung bedeutet die Krönung einer Idee, um die sich der Präsident der Akademie, Dr. Ritter von Wiener, mit vieler Sorge und Mühe angenommen hatte. Mit Schülern aus der Akademie konnte ein vollwertiges Ensemble gebildet werden, das den vielartigen Maskenballanforderungen wohl gewachsen war. Es war eine Schülervorstellung, die selbstverständlich alle Unbeholfenheiten einer solchen hatte, aber mit der Qualität dieser Schülerleistungen konnten Lehrer und Leiter der Akademie völlig zufrieden sein. Der Maskenball wird an zwei weiteren Abenden wiederholt. Auch soll, wie es heißt, in absehbarer Zeit ein zweites Stück herauskommen. Vielleicht ist aber der Schmuckenbühne noch eine bedeutsamere Rolle in unserem Kunstleben beschieden, wenn auf ihr nicht bloß für Schülervorstellungen Raum gegeben wird.
Der Präsident der Akademie, Karl von Wiener, hatte bereits vor Baubeginn laut über die Möglichkeit nachgedacht, mit der Vermietung des Theaters Geld zu verdienen. In einem Schreiben vom 29. März 1910 bemerkte er:
Ich kann nicht umhin darauf hinzuweisen, dass der nach dem vorgelegten Projekte im Akademietrakte unterzubringende Übungssaal für dramatische und musikalische Aufführungen, welcher ja nicht täglich von der Kaiserlich-Königlichen Akademie in Anspruch genommen wird, eine nicht unergiebige Einnahmensquelle für den Staat darstellen wird. Hierzu gestatte ich mir noch beizufügen, dass Herr Oberbaurat Fellner, der derzeitige Präsident des Deutschen Volkstheatervereines, sich sogar sofort bereit erklärt hat, diesen dramatischen Übungssaal für das Deutsche Volkstheater zu mieten. Es ist aber zu hoffen, dass die Hoftheater, bei welchen schon längst das dringende Bedürfnis nach einer kleinen, für intime Wirkungen berechneten Bühne besteht, diesen Übungssaal für alle oder doch für einen großen Teil der verfügbaren Abende mieten werden.
Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, dass knapp ein Monat nach der feierlichen Eröffnung im Akademietheater die erste Veranstaltung stattfand, die nicht im Rahmen des Unterrichts an der Akademie geplant und erarbeitet worden war. Das Neue Wiener Journal berichtet am 5. Februar 1914:
Am 21. und 22. Februar wird das neue Theater der Akademie für Musik und darstellende Kunst der Schauplatz einer Veranstaltung sein, die ein künstlerisches und gesellschaftliches Ereignis zu werden verspricht. Zu wohltätigen Zwecken arrangiert ein Damenkomitee einen Premierenabend.
Karl von Wieners Hoffnung, die Hoftheater, allen voran das Wiener Burgtheater, könnten sich für den Übungssaal der Akademie interessieren, wird sich in einem Ausmaß erfüllen, von dem er selbst nicht zu träumen wagte. Das Ende des Akademietheaters als Schul- und Übungsbühne ist seiner Geschichte von allem Anfang an also eingeschrieben.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.